Radio 1. Hörbar Rust.
Ist das ein schöner Tag und Sie hören zu, fein. Es geht los mit Quincy Jones, I Know Corrida. Quincy Jones, I Know Corrida. Herzlich willkommen nochmal zur Radio 1 Hörbar, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Schön, dass Sie heute nichts anderes machen. Jetzt sagen natürlich die, die im Auto sitzen, wir würden ja gerne, aber es geht nicht. Wir begleiten Sie bis fast 16 Uhr. Ich habe einen Gast und wer das ist, das erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Reinhold Beckmann, 57, Fußballkommentator und Moderator. Reinhold wächst im niedersächsischen Twistringen auf. Neunjährig gerät er zum ersten Mal in einen Fußballglücksrausch, aus dem er sich bis heute nicht erholt haben soll. Er lernt Radio-, Fernseh- und Videotechniker, studiert ein paar Semester und landet schließlich vor der Kamera. Mit 34 wird Beckmann Sportchef bei Premiere. Zwei Jahre später entwickelt er die Sendung RAN für Sat.1. Seit 1998 ist der Moderator wieder in der ARD, frönt dort dem Fußball und seiner wöchentlichen Talksendung. Und nun singt er auch noch. Herzlich willkommen, Reinhold Beckmann, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, Herr Beckmann, wir duzen uns, haben wir gerade festgestellt.
Ja, Bettina, moin moin erstmal.
Als Moderator, wie man in Hamburg sagt. Moin moin, als Moderator kriegte man dich nicht, aber jetzt als Rocksänger sozusagen, tingelst du durch die Lande mit der Klampfe im Koffer, mit der Lederjacke über dem straffen Körper.
Ja, wunderbar, Rockmusiker über 50, ist, also wenn alte Männer sich E-Gitarren umbinden, das finde ich gruselig, bei uns kommt das eher ein bisschen akustisch daher. Wir spielen in kleinen Kulturzentren, in kleinen Theatern, das machen wir jetzt schon seit 2 Jahren und das ist ganz schön zu sehen, was es so an Kulturarbeit auch in den Provinzen und in den kleineren oder mittelgroßen Städten gibt. Jetzt sind wir in Berlin. Der große Schritt in die Hauptstadt, mein Gott.
Wir sprechen auch gleich über das Konzert gestern. Dann wird es heute noch ein Konzert geben und am Mittwoch, für das wir auch Karten verlosen. Aber das schieben wir jetzt etwas nach hinten. Es gibt ja für uns Kinder Niedersachsens einen ganz anderen Anlass. Gestern war ein schwarzer Tag. Hannover 96 hat 1-6 gegen die Bayern verloren.
Ach, das haben Sie nicht exklusiv, dieses Ergebnis. Ja, es teilen sich mit vielen anderen. Alles in Ordnung.
So, alles in Ordnung, könnte man meinen, wenn da nicht diese Steuergeschichte mit Uli Hoeneß wäre. Und natürlich muss ich dich als sportaffinen Menschen dazu befragen. Also für die Menschen, die es nicht mitbekommen haben, der Manager vom FC Bayern, hat selbst Anzeige erstattet im Januar. Steuerhinterziehung, er hat auch, glaube ich, schon 5 Millionen Euro gezahlt, freiwillig. Aber das soll nur die Spitze des Eisberges sein. Also ich kann es nicht glauben, 100 Millionen Euro werden da noch vermutet, die er auf einen Schweizer oder mehrere Schweizer Konten geschoben haben soll. Er ist auch gestern nicht bei dem Spiel gewesen, er ist ein bisschen untergetaucht. Ich brauche da deine Einschätzung.
Ich kann jetzt auch keine präzise Einschätzung da liefern. Ist auf alle Fälle die Pointe des Wochenendes. Ich habe vorhin mit ein paar Kollegen gesprochen, die gleich jetzt unterwegs sind Richtung München, um genauer zu recherchieren. Also die Dimension ist nicht klar. Manche reden von 500 Millionen, was man sich aber bei einem 45 Millionen Jahresumsatz seiner Fleischfirma gar nicht so richtig vorstellen kann, wie das zusammenkommt. Also da muss man jetzt noch ein bisschen warten. Da sollte man auch nicht so viel spekulieren. Aber was dahinter steht, ist natürlich die moralische Autorität Uli Hoeneß, der sich zu vielen gesellschaftlichen Fragen ja immer wieder geäußert hat oder auch geäußert hat über Konkurrenzvereine und andere handelnde Personen. Und das ist natürlich die Messlatte, die er immer angelegt hat, die wird jetzt umgekehrt angelegt. Und das, glaube ich, ist jetzt die spannende Frage, wie reagieren jetzt Freunde, Kollegen, Journalisten auf das, was keiner vermutet hat, dass Uli Hoeneß so ein Ding daneben her noch am Laufen hat. An manchen Tagen glaubte, glaube ich, Uli Hoeneß so ein bisschen, er sei der eigentliche Bundespräsident, dass er sich zu allen Fragen äußern kann, was er auch oft gemacht hat. Dahinter steht eine große soziale Arbeit, ein großes soziales Engagement für die Schwächeren. Ich kann mich noch erinnern, als wir den ersten Tag der Legenden in Hamburg gemacht haben, im St. Pauli-Stadion, diese Veranstaltung für unsere Jugendarbeitsgruppe dann noch gar nicht feststand, war der Erste, der vorbeikam. Also das ist auch Uli Hoeneß, der da, wo es irgendwie fehlt und mangelt, sofort da war.
Auch er hat ja auch, glaube ich, den FC St. Pauli finanziell unterstützt, als es da...
Genau, damals die Weltpokalsieger-Besieger-Geschichte war ja eine Aktion, die daraus entstanden ist. Und in der schwierigen Zeit war er derjenige da, der sofort mit einem Solidarität Realität spielt, in Hamburg war.
Und jetzt kann man natürlich sagen, und genau deswegen passt es nicht, dass er, man könnte aber eigentlich, habe ich vorhin so überlegt, auch sagen, und genau deswegen passt es doch, weil man ihm ja nicht vorwerfen kann, sich nicht engagiert zu haben. Also es, er kann damit ja auch so ein bisschen sein Gewissen reingewaschen haben, dass er immer sagen konnte, okay, ich bin hier, ich spiele mich ein bisschen als moralische Instanz auf. Er hat aber auch viele Vereine und Projekte unterstützt. Also man kann ihm jetzt nicht unterstellen, dass er da nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht hat.
Aber wissen wir jetzt zum Spekulationsbereich. Ich meine, wir wissen die Dimension nicht. Wir wissen nicht, sind es nur Zinsen, die er jetzt nicht versteuert hat, oder ist es eine ganze Dimension von Geld, die da nicht versteuert worden ist. Ich glaube, das müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer abwarten.
Wird das einen Unterschied machen, ob es 15 Millionen sind? Oder?
Ja, klar, die Dimension macht schon einen Unterschied auf alle Fälle für die Staatsanwaltschaft.
Ja, das ist klar.
Das ist klar. Aber in der moralischen Bewertung jetzt für alle, die Uli Hoeneß seit vielen, vielen Jahren kennen, der die Integrität in jeder Hinsicht von jedem anderen, von seinem Gegenüber verlangt, das wird jetzt neu bemessen. Und da bin ich auch gespannt auf Reaktionen. Also das war ja schon fast eine selbsttherapeutische Reaktion von Christoph Daum. Ganz milde, aber war klar. Mensch, der hat mir mein Leben verändert. Ich will nicht sagen versaut. Also Uli Hoeneß, die Reaktion damals auf Christoph Daum. Und jetzt taucht er auch auf und hat da irgendwo eine Undichte. Aber er hat ja sehr milde reagiert, Christoph Daum. Hat es ja fast liebevoll formuliert.
Also ich habe nochmal geguckt, was für Konsequenzen es geben könnte. Strafen von bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug, in besonders schweren Fällen sogar bis zu 10 Jahre. Also die Vorstellung, dass Hoeneß für 10 Jahre in den Knast geht, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, oder?
Ich frage mich, wie das ist. So bleibt man dann Präsident beim FC Bayern? Das ist, glaube ich, die erste Frage.
Ehrenpräsident wahrscheinlich.
Das kommt dann sehr schnell meistens hinten drauf. Ja, das kriegt man dann noch zusätzlich geschenkt. Ja.
Mensch, gut.
Ja, ich dachte, er wird jetzt so, es gab so ein Gerücht eben, dass er jetzt, also ist ja ein großes Berliner Sportwochenende, ja, dass Uli Hoeneß jetzt Präsident bei Hertha wird. Er bekommt Steuerasyl.
Diese Spitzen,
und,
ja, die kannst du dir am Anfang einer Sendung, würde ich mir die,
möglich gemacht.
Ich würde mir diese Spitzen jetzt auf jeden Fall noch verkneifen, denn noch haben wir alles vor uns.
Ja. Ja. Aber Hertha wird heute aufsteigen.
Na klar. So, Joni Mitchell hast du mitgebracht, Black Crow. Was assoziierst du mit diesem Song?
Ah, es war damals ein großartiges Album. Ich weiß immer noch nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, aber Hejira, Hejira, glaube ich. Und das ist so ein Konzeptalbum gewesen, damals mit Jaco Pastorius und anderen großen Musikern. Und es ist ein Meisterwerk, die ganze Platte. Und Black Crow ist das Masterpiece auf dieser Platte für mich.
Joni Mitchell, Black Crow, mitgebracht und ausgesucht von Reinhold Beckmann, der sich gerade einfeixt. Warum?
Naja, wenn Männer sich Joni Mitchell...
Ja, das habe ich gesagt.
Nein, es stimmt ja, ich finde, sie ist eine große Komponistin, große Gitarristin, die da was erfunden hat, indem sie einfach die Gitarren anders gestimmt hat. Und hier hört man auch diese jaulende Gitarre dazu drauf, das ist Pat Metheny. Sie hat sich ja damals in dieser Phase... Also fernab der Folkphase am Anfang dann die großen Musiker gegönnt und ist einfach eine große amerikanische Komponistin.
Zwischen Weserland und Hunte, zwischen Bergland und dem Meer, wo in breiter, weiter Runde Korn auf Feldern ähren schwer.
Das hätte ich nicht gedacht.
Wo die Väter erdverbunden schaffen mit der Söhne Kraft,
mir
wo der Fremde
anders.
Hergefunden gern sich eine Heimat schafft. Über welche Heimat sprechen wir?
Das ist das Twistringer-Lied. Ja. Mein Gott, Bettina, wo hast du es her?
Also bestimmt nicht aus dem Internet.
Nach jedem Laternenumzug in Twistring und natürlich, wenn Schützenfest ist, gespielt und lauthals gesungen.
Kannst du die nächste, könntest du
nee,
weitermachen?
Nee, da hört's auf. Die zweite Strophe, sag mal.
Erstmal kommt der Refrain.
Ja.
Perle.
Du in Niedersachsen, ja. Städter schönster Fröhlichkeit, Twistringen ans Herz gewachsen, bist du mir in aller Zeit. So müsste es gehen, ne?
Arbeit, Handel, Wandel.
Nee, da steige ich aus. Erste Strophe war noch.
Ein Satz gibt's noch und dann steigen wir ganz aus. Also Arbeit, Handel, Wandel, Streben, Zeichnen, uns ins im Heimatland, Frauen und Töchter unser Leben. Schmücken sie mit lieber Hand. Also entstanden ist das
so
Ganze.
So sind sie, die Twistringer.
Das Ganze ist entstanden 1935 von Franz Berger, einem Lehrer und einem ausgesprochenen Nazi-Gegner, was man gerne in diesem Zusammenhang nennt, weil Texte und Lieder dieser Art ja schnell auch, ne? Da denkt man so,
ja, auch Twistring, 7000 Einwohner, damals. 30, 40 Kilometer südlich von Bremen gelegen, also hat auch da seine Geschichte gehabt.
Damals, heute sind es immerhin, also die Zahl ist fast, hat sich fast verdoppelt, also Twistring würde ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, liegt im Trend, ist vielleicht zu viel, aber ungefähr 12.000 Einwohner.
Ja, das hat aber nur was mit der Eingemeindung von den umliegenden Dörfern zu tun, das hat mit Twistring selbst gar nichts zu tun, also auch gewisse Strukturschwäche da auf dem Land, da muss ganz schön in die Hände gespuckt werden und gekämpft werden, um wirklich mittelständische Betriebe dort auch erfolgreich aufrechtzuerhalten.
Früher im Zweiten Weltkrieg als Brenndorf verschrien?
Ja. Die Geschichte hat damit was zu tun, dass Twistring immer den Menschen helfen konnte, die ein bisschen Durst zu viel hatten. Also es wurde dort Schnaps gebrannt. Deshalb heißt Twistring Brenndorf. Und es wurde natürlich nicht offiziell Schnaps gebrannt, sondern schwarz Schnaps gebrannt. Und noch immer gibt es ein paar Schaffner, wenn man mit dem Zug fährt. Okay, Kinders, wo willst du denn hin? Jo, fährst du weiter nach Brenndorf, ne? Und dann Twistring steht immer noch für die ältere Generation für Brenndorf.
So, die ältere Generation, zum Beispiel deine Eltern, deine Mutter Anne, habe ich sie richtig ausgesprochen?
Ja, absolut,
Anne.
Ja.
Die lebt auch, glaube ich, noch. Ne?
Ist 91 Jahre alt, ja, ist fit auf den Beinen.
Dein Vater Wilhelm ist vor einiger Zeit gestorben als der Dorfälteste.
Er war der älteste Mann mit 96 im Dorf, er ist letztes Jahr gestorben, ja. Ja.
Und du hast als, ich glaube, es liegt so, weiß ich nicht, so 6, 7, 8 Jahre zurück, hast du dir vorgenommen, gezielt Gespräche mit ihm zu führen, die du aufschreiben wolltest. Du hast jetzt gesagt, für kommende Generation, für deine Kinder auf jeden Fall. Hast du das gemacht?
Ich habe eine Menge aufgeschrieben, aber habe mich dann doch entschlossen, das erstmal nur für mich zu machen und es auch nicht zu veröffentlichen, sondern es ist ein bisschen Weitergabe an die nächste Generation, klar, meine eigenen Kinder. Mein Vater hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig gewandelt. Also da war eine Offenheit da, eine Lust, die Dinge zu besprechen und hat sich da auch in ein Herz gucken lassen, was vorher nicht so möglich war. Gibt ja bestimmte Dinge, die auch natürlich mit dem Krieg zu tun haben, wo dann die Generation einfach nicht darüber geredet hat. Das fand auch bei uns dann an den Abenden, wo man mal geschnackt hat und zusammensaß mit meinen anderen Brüdern, fand das ja nicht statt. Aber später im Alter war das ihm ganz wichtig, bestimmte Dinge zu erzählen. Wir haben uns da mal verabredet und mal 2, 3 Abende richtig über die Zeit auch gesprochen, weil er hat auch einige Brüder verloren. Meine Mutter zum Beispiel hat 4 Brüder im Krieg verloren. Alle 4 Brüder, den letzten mit 17. Da ist also ein großer Schmerz zurückgeblieben. Und das muss natürlich auch ein bisschen beredet werden.
Wir hatten gerade vor einer Woche Steve Blame hier zu Gast, den ehemaligen MTV-Moderator. Und er hat was Ähnliches erzählt mit seiner Mutter, die auch schon relativ alt ist und die sich auch im Alter hin so geöffnet hat und auch bestrebt war, ihr Leben zu klären und auch zu erklären. Und da kommen ja dann manchmal Sachen raus, auch wie du es jetzt gerade erzählst, wenn sich dann Menschen, die von denen man, auch wenn es die eigenen Eltern sind oder waren, ein Leben lang ganz anderes Bild hatte, dass so eine neue Art von Verbundenheit entsteht, von der man aber auch vielleicht denkt, oh, warum denn nicht ein bisschen eher?
Oder? Na, es hat mit einem selbst natürlich auch was zu tun, weil alle ideologischen Befreiungskämpfe sind gelebt und gemacht. So, das ist eine andere Entspannung, mit der man sich dann im Alter begegnet und auch die Eltern vielleicht neu entdeckt mit all den Konflikten, die früher da waren, als sie mich nicht verstanden haben und ich meine Eltern nicht verstanden habe. Und ich glaube, dass da kommt eine gewisse Friedfertigkeit, auch eine Neugierde und eine Offenheit dazu, die vorher einfach dann mit 15, 16, 17, 18, 19 und auch in den Jahren danach erstmal nicht so möglich ist. Ich glaube nicht, dass meine Eltern mich mit 15, 16 nur ansatzweise verstanden haben. Weil was damals passierte, dass Jugendliche nicht nur andere Musik gehört haben, sondern auch andere Dinge gemacht haben, das konnten die auch nicht verstehen.
Wobei du ja 2 ältere Brüder hast, beziehungsweise hattest, Alfons und Wilhelm. Einer deiner Brüder ist gestorben an einer Lungenkrankheit.
Lungenfibrose, vor 4 Jahren. Ja. Viel zu jung mit 59, ja.
Im Grunde hatten sie ja, also 5 und 7 Jahre sind sie älter. Im Grunde haben deine Eltern ja damit schon 2-mal Jungs durch die Pubertät dann gebracht. Sie wussten doch eigentlich, was auf sie zukommt, oder?
Ja, aber trotzdem hat sich was verschoben. Also mein ältester Bruder, der viel bei uns hineingebracht hat an Musik und auch an anderen Dingen, der war zum Beispiel so ein Beach Boys Maniac. Der fand die Beatles auch okay, aber er liebte die Klänge von Brian Wilson und brachte eine neue Platte nach der nächsten zu uns und hat immer gesagt, hört mal hin, das sind besondere Klänge, da kann einer was ganz Besonderes. Oder ich weiß noch, wie wir dann samstags immer um 13.10 Uhr ins Radio gekrochen sind. Da gab es nämlich die neuen Charts aus England und manchmal auch aus Amerika. Christian Günther, Hitline International von Radio Bremen. Und wir saßen mit voller Spannung zu dritt vor dem Radio, haben gewartet, wie jetzt die neuen Platzierungen sind. Und das war schon ein verbindendes Element mit der Musik. Und da gab es auch von meinen Eltern eine große Toleranz zu sagen, hey, das kann ruhig schräg genug sein.
Die Anmod für die Beach Boys haben wir damit schon, God Only Knows. Aber vorher noch diese Frage, Nordmende, Telefunken, Dual, Löwe, welche Anlage? Und durfte da jeder ran?
Ja, da war mein Vater auch wahnsinnig mutig. Wir waren die Ersten, die einen Fernseher hatten bei uns in der Straße. Und er hat dann auch einen genommen, der nicht nur auf dem Tisch stand, sondern der hatte vier eigene Beine und war zuzuziehen mit dieser Ziehharmonika-Tür. Der wurde auch nicht abgeschlossen. Also wir konnten schon das ganze Zeug gucken.
Und die Anlage? Also durfte jeder an den Plattenspieler?
Jeder an den Plattenspieler. Wir hatten einen Dual-Plattenspieler. Dual. Heilig gesprochen. Ich kenne auch diesen roten Lack da unten drunter. Ja.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Reinhold Beckmann und weil die Sex Pistols nicht kompatibel sind mit dem Sonntag, habe ich eine ganz schöne Version herausgesucht von Daniel Cirera, Anarchy in the UK.
I am an antichrist.
Radio 1, die Hörbarus zu Gast ist heute Reinhold Beckmann, ein gebürtiger Twistringer?
Ja, da wo Chubby Checker den Twist erfunden hat. Die Zeile, come on, let's twist again like we did in Twistring.
Es gab zwei Religionen in deiner Kindheit, die Religion und den Fußball. Zuerst zur Religion, eine katholische Enklave. Du warst Ministrant.
Das wird man dann da automatisch. Und
die verdienen gut.
Ja, bei Beerdigungen, bei Hochzeiten gab es immer schön Geld.
Und tendenziell eher mehr bei Hochzeiten oder bei Beerdigungen?
Das fiel ganz unterschiedlich aus. Es waren damals auch noch sehr üppige Beerdigungen und Hochzeiten waren natürlich ein bisschen lieblicher, weil da gab es mehr Butterkuchen.
So, und dann erst jahrelanges Leid, denn deine beiden älteren Brüder durften jedes zweite Wochenende mit deinem Vater nach Bremen fahren und sich ein Spiel angucken.
Ja, ich blieb noch zu Hause. Ich spielte, glaube ich, in der E-Jugend oder in der D-Jugend Fußball, aber es war noch nicht so weit, dass ich selber mit ins Weserstadion durfte. Das war natürlich für jeden das große Ziel, meine Karte zu kriegen. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, vorletzter Spieltag. Ich war 9, hatte keine eigene Eintrittskarte. Mein Vater hat sich dann entschlossen, du kommst jetzt mal mit. Und das war das Spiel Werder gegen Dortmund. Werder gewann 3-0. Ich glaube, die Tore schoss Matti, Schack, Zebrowski und Klöckner, das dritte Tor. Genau, und dann wurde Fischken Multop aus dem Stadion getragen.
Wer was?
Das war der Trainer. Fischken Multop. Fischken war sein Spitzname. Und ich dachte, ist ja irre, wenn die immer hier so gute Stimmung haben. Werder war nämlich durch diesen Sieg Meister geworden und dachte ich, jetzt komme ich auch nächster Zeit immer wieder. Aber es hat sich natürlich sehr verändert dann mit Werder und Meisterschaft und Gewinnen.
Aber du warst auf jeden Fall in Flammen. Also du hast ja schon, ich glaube, du hast Angriff, deine Position. Du warst
Angriff. Ja, ich habe im Tor gespielt und im Angriff gespielt. Wir haben dann immer so gewechselt. Wir hatten eine ganz tolle Jugendarbeit, das muss man sagen. Twistring hatte immer wunderbare Jugendtrainer und ich habe eigentlich bis zur A-Jugend da durchgespielt, ja.
Wenn man sich jetzt überlegt, dass du, oder hättest du damals gewusst, dass du in der Lage sein wirst, Uwe Seeler, eins deiner Idole, zum Tag der Legenden einladen zu können.
Ja, der ist immer da, jedes Jahr. Und ich kann mich noch daran erinnern, das Schuhhaus hieß bei uns Piening. Und es gab diesen Fußballschuh Uwe für 19,90 Mark. Und das war das große Ziel.
Endlich. Wie sah der aus? Eigene,
ganz einfach, mit Gumminoppen. Das war ein ganz einfacher Fußballschuh. Schwarz und drei weiße Riemen natürlich. Unten die Sohle war blau. Und es waren einfache Gumminoppen drunter. Und das war für alle der erste wichtige Fußballschuh. Und den musste man sich aber verdienen, diese 19,90 Mark. Und Uwe kam alle paar Wochen in dieses Schuhhaus Piening nach Twistring. Wir waren so aufgeregt, als der da war.
Wieso kam der denn dahin?
Ja, der war natürlich noch Verkaufsmann für Adidas damals. Die Fußball-Bundesligaspieler haben alle noch nebenher gearbeitet. Auch Torhüter Günther Bernhard von Werder Bremen, den traf man dann bei Hertie in der Sportabteilung. Da wussten wir, der ist am Dienstagnachmittag da und am Donnerstagnachmittag. Und dann haben wir uns da reingeschlichen und haben uns gar nicht getraut. Oh, da steht Günther Bernhard oder da ist Uwe Seeler. Und ja, damals haben die Bundesligaspieler noch nicht so viel Geld verdient. Die mussten noch arbeiten.
Und gibt es das Schuhhaus Piening noch oder ist es Zalando gewichen? Alles Zalando weicht.
Ja, ist nicht mehr da.
Es ist nicht mehr dasselbe wie früher.
Die Bahnhofstraße in Twistring ist leer gefegt. All die schönen Läden der Kindheit, alle nicht mehr da.
Ist das nicht, also es ist wirklich ein bisschen gespenstisch. Ja. Also gibt es noch irgendwas, was von früher da ist?
Naja, es gibt eine Bäckerei, die sich ganz weit nach vorne gewagt hat und auch mit Erfolg. Bäcker Weimann ist noch da. Die Brötchen schmecken immer noch wie damals in der Kindheit. Und ja, ein paar Sachen sind geblieben.
Naja, Immerhin, ja, ja, gut. Du hast also Fußball gespielt, warst du ein guter Schüler?
Nee, das hielt sich so in Grenzen. Das war ein wichtiger Schritt. Es gab damals auch erstmal so eine kleine Warnung. Musst du denn da hingehen zum Gymnasium? Das war schon ein mutiger Schritt von meinen Eltern zu sagen, okay, bei dem dritten, da tun wir es jetzt mal. Der verlässt Twistringen und geht nach Sieke zum nächsten Gymnasium. Und das liegt so 20 Kilometer auseinander. Und es war auch komisch. Die Lehrer, besonders der Deutschlehrer, empfing einen da nicht so ganz freundlich, weil wir sprachen ja Plattdeutsch. Bei uns in Twistringen. In dieser katholischen Gemeinde wurde noch immer das Plattdeutsch, das Niederdeutsch sehr gepflegt. Und man ging immer davon aus, dass die Twistringer nicht richtig Deutsch sprechen können. Und es gab dieses Vorurteil dann gleich bei den ersten Stoffen, ob man überhaupt hochdeutschfähig sei. Wir Twistringer wurden da ganz extrem angeguckt, natürlich auch, weil wir da am Sonntag immer zur Kirche mussten.
Du hast dich ja schulisch eingegroovt. Du hast auch, glaube ich, bei den zwei spektakulären Ausgaben der Schülerzeitung Speed mitgewirkt.
War keine Schülerzeitung, sondern die haben wir bei uns in Twistringen selber entwickelt.
Aha.
Ja, und das war damals eine große Geschichte, weil wir ein paar Themen aufgemacht haben, die schon für Ärger sorgten. Und ich weiß noch damals, als Landrat Helms dann auch das Lager wechselte und die FDP mal eben verließ, um den Bundestagsausgang ein bisschen zu verändern. Naja, das hat schon in den 70ern, Anfang der 70er eine Menge bewegt. Aber es waren leider nur zwei Ausgaben. Dann hat sich die kleine, junge Redaktion ein bisschen zerstritten, wie das so oft war. Zu viel ideologisch diskutiert, statt innerlich zu arbeiten.
Udo Lindenberg hast du mitgebracht. Chronologisch passt es jetzt noch nicht ganz. Wir springen da jetzt ein bisschen nach vorne. Denn es gab eine Zeit, da hast du beim WDR gearbeitet. Mhm. Und es gab Der weiße Fleck, hieß es, glaube ich.
Ja, es war eine Dokumentationssendung, die es, glaube ich, jeden Mittwoch gab. Aber sie war thematisch nie belegt. Sie wurde immer aktuell besetzt. Und das war natürlich mutig. Und die Kulturschaffenden damals, Knut Fischer und Dieter Hens, hatten sich entschlossen, Udo Lindenberg zu begleiten. Und er hatte ja diesen einen Auftritt im Palast der Republik. Mhm. Nur diesen einen Auftritt.
83.
Genau, 83. Und er hat so davon geträumt, eine eigene Tournee zu kriegen. Und ich war damals mit einem Kamerateam unterwegs. Wir wurden angeheuert von der Firma Tagtraum, weil sie brauchten ein Kamerateam, das 24 Stunden durcharbeiten kann. Und am nächsten Tag sollte das gleich gesendet werden. Also ein Tag nach dem Auftritt wurde die Doku über diesen Auftritt von Udo dann auch gleich umgesetzt. Und das war ein bewegender Abend. Harry Belafonte war noch eingekauft, aber es war eine FDJ-Veranstaltung. Mhm. Und Udo spielte dort 5 Stücke. Und war natürlich auch der Kritik ausgesetzt. Er habe sich da kaufen lassen von den DDR-Bonzen. Und
würdest du ihn freisprechen davon?
Es war mutig in der Zeit, aber er hat dafür nichts am Ende zurückgekriegt. Das war eine irre Enttäuschung. Er hat sich ja immer nachher mit der Schalmei noch an Honecker gewandt, in der Hoffnung, eine Tournee zu kriegen. Er hatte einen unglaublichen Zuspruch in der DDR. Leute haben seine Texte was hineininterpretiert. Ich weiß noch, wir haben versucht, mit dem Kamerateam draußen zu drehen, haben uns einfach von unseren Beobachtern, von unseren Aufpassern entfernt. Stefan Köster und ich, also der Kameramann, und dann waren wir kurz raus und haben dann Udo-Fans getroffen und die haben gesungen und erzählt und kamen natürlich nicht rein zu dieser Veranstaltung. Mhm. Und dann wurden wir weggezogen und das Material wurde dann auch zum Teil konfisziert. Das war für Udo Lindenberg damals sehr, sehr wichtig und ein mutiger Schritt, für den er nicht aus allen Ecken Applaus bekommen hat.
Wir hören Daumen im Wind in einer Live-Version.
Wo geht's denn hier nach Hamburg?
Ja, Udo Lindenberg, Daumen im Wind, mitgebracht von Reinhold Beckmann. Deine Eltern besaßen einen Futtermittelbetrieb?
Ja, den gibt es immer noch. Mein Bruder hat den übernommen und das ist ein ländlicher Betrieb, inzwischen gewachsen. Aus einem Futtermittelbetrieb ist ein Düngemittelbetrieb geworden mit organischen Stoffen, wie
natürlich
das heute so ist. Und ja, mutiger Schritt damals meines Vaters, so einen kleinen ländlichen Betrieb aufzubauen. Hat ein paar Jahre gedauert, aber hat er hingekriegt.
Das ging nicht immer gut. Als du ungefähr 13 warst, gab es mal eine Phase, da war es finanziell knapp.
Ja, das war nicht nur knapp. Es ging da wirklich ums Ganze. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter irgendwie ein Stück Leberwurst am Montag gezeigt hat. Das war nicht besonders groß. Und hat immer gesagt, das muss bis Freitag halten. Da war kein Geld zu Hause, nichts. Und große, große Schwierigkeiten. Und da habe ich meine Eltern auch zum einen verzweifelt gesehen, aber auch sehr kämpferisch, sehr zugewandt. Mhm. Also, aber es hatte auch traurige Momente.
Du hast ja selbst auch Geld verdient als 15-Jähriger, weißt du, hast du an so einer Bierabfüllanlage, glaube ich.
Ach, wir haben alle immer gearbeitet. Klar, ich war bei Becks, dann musste dann Flaschen
Das hat niemand gesagt.
Ach, das Bierabfüll. Hat niemand gesagt. Also Bier, also bei Bremen bietet sich nichts anderes an. Okay, ich hätte zur Himmelänger gehen können noch, aber nee, und das haben wir im Sommer alle gemacht. Und ich habe viel bei meinem Vater Säcke geschleppt. Das gab auch einen guten Stundenlohn, glaube ich, von 3,50 oder 4 Mark. Das war auch in Ordnung.
Worauf hast du hingearbeitet? Auf einen Moped-Führerschein oder hast du gleich deinen richtigen Autoführerschein gemacht?
Ich habe leider keinen Motorradführerschein. Ich gestehe das an dieser Stelle. Das hat aber damit was zu tun, dass ich den Führerschein beim ersten Vorsitzenden des Fußballvereins SC Twistring machen musste, Herr Wilkens. Herr Wilkens hatte die Fahrschule bei uns im Dorf. Und der machte keine Motorradführerscheine. Und ich musste dort, weil er der Chef des Fußballvereins war, ich musste das dort machen. Und deshalb habe ich nur Autoführerschein.
Das ist so interessant, weil...
Ich bin immer noch Schwarz-Moped gefahren.
Ja, aber dass du dich dafür so rechtfertigst. Ich wollte ja eigentlich nur wissen, gleich Auto.
Nee, das ist eine wichtige...
Das ist eine Wunde.
Trauma.
Ja.
Gott.
Das spüre ich gerade.
Ja, Männer müssen Motorradführerschein haben. Habe ich irgendwo gehört.
Eigentlich ja. Also wir müssen über dieses Size Doesn't Matter und so, das ist natürlich die eine PC-Ebene, auf der man sprechen kann. Und man kann auch darüber reden, wie es wirklich ist. Und das mit dem Motorradführerschein, das stimmt.
Ja, gut, dass du das sagst.
Es muss ja mal raus. Aber du hast dann mit 18, ich weiß nicht, ob gleich mit 18, aber du hast dir relativ schnell einen Bulli gekauft, einen VW-Bus.
Ja, das war wichtig. Der musste sein. Ich hatte erst einen Käfer. Das erste Auto war ein Käfer und der Bulli kam später, wurde auch richtig umgebaut. Ich habe da, glaube ich, anderthalb Jahre dran rumgefummelt.
Was heißt denn umgebaut? Waren da auch Liegestätten?
Da waren Liegestätten drin. Ich weiß noch, die ersten Monate, als ich dann nach Köln gezogen bin, habe ich, glaube ich, 3 Monate auf dem Parkplatz gelebt, weil ich hatte erst noch keine Wohnung. Und dafür war der Bulli einfach großartig.
Bestimmt auch schon in der Zeit davor. Ich mutmaße jetzt natürlich, ich meine, du hattest längere Haare, du hast Gitarre gespielt, du warst in der Schule in der Band. Da ist ja so ein VW-Bus auch ganz schön, um einfach mal durch den Wald zu fahren.
Alle Hippie-Klischees.
Alle Klischees jetzt bedient, wurden bedient, ja. Was waren das? Was war das für eine Band in der Schule?
Ach, es waren ganz unterschiedliche Bands. Es ist so, dass wir einen sehr leidenschaftlichen, interessierten Musiklehrer hatten, der viele Arbeitsgruppen entwickelt hat. Wir waren so 3-4 Musiker, haben auch kleine klassische Konzerte gespielt, hatten auch eine Band nebenher, haben sie uns mit Jazz-Sachen mal versucht, aber das fiel dann ein bisschen schwieriger aus. Und das ist aber tatsächlich diesem Musiklehrer geschuldet, der uns einfach so gepackt hat und so gefördert hat. Und da hat sich so ein kleiner Kreis drum gebildet und wir haben da halt viel rumexperimentiert.
1975 Abitur und dein Englischlehrer Schorze, ich weiß nicht mehr, wie der Schlüter, der hat dich...
Schorze Sander. Schlüter wie Sander, Sander wie Schlüter.
Der hat dich nicht, also im Mündlichen hast du es, glaube ich, rausgerissen. Ist das richtig? Bist du immer im Mündlichen
besser? Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich wollte eigentlich eine Abi-Prüfung auf 1 in Musik machen. Eine mündliche. Und konnte das nicht tun, weil er mich irgendwie in das Englische reingetan hat. Und dann musste ich da noch Macbeth, glaube ich, irgendwie, is this a dagger which I see before me, the handle towards my hand, come let me clutch thee, I have thee, not fatal vision, sensible to feeling as to sight. Ich musste ein bisschen Shakespeare dramatisieren und dann, ja, ich wollte aber nicht in diese Englischprüfung. Ich wollte in die Musikprüfung und Chance Sander, ja, hat das gespürt nachher und hat sich auch schwer entschuldigt, aber es ist gut gegangen.
Und vor allen Dingen hatte ich ja diese Musikaffinität bei einer anderen Prüfungssituation später nochmal gerettet. Also wir springen jetzt ein bisschen und deswegen, ich sehe in dein erstauntes Gesicht, gleich, on hold, wir setzen das kurz in Klammern, um chronologisch zu bleiben,
ja.
Bist du nach dem Abitur für ein halbes Jahr wohin gefahren, nach Mexiko, wohin noch?
Ich habe damals mit einem Freund mich entschlossen, erstmal ein bisschen Geld verdienen und dann ab nach Amerika.
Was hast du gemacht? Womit hast du Geld verdient?
Ich war ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, wieder zurück in die Abfüllstation von der eben erzählten und habe dann in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, auch in so einer Gartenfirma. Ich habe auch Rosen verkauft.
Ach, reizend.
Ja, verhagelte
Rosen. Aber nicht in so Restaurants.
Nein, ich musste dann natürlich zu den großen Gärtnereien fahren und das dorthin bringen.
Gab es was ganz Demütigendes, was du mal gemacht hast?
Ja, ich hatte mal einen Job für einen halben Tag bei der Müllabfuhr. Und da haben meine Eltern gesagt, Junge, das machst du jetzt nicht. Wir wollen nicht, dass du da hinten mitfährst und da drauf stehst. Das war meinen Eltern dann doch zuwider. Mhm.
Trotzdem grüßen wir an dieser Stelle die BSR, die unsere Stadt immer sauber macht und die einfach nochmal am Winterfeldmarkt vorbeifahren sollte. Vielleicht morgen, reicht ja heute Sonntag. Aber
Ist da was zu holen?
Wir loben die BSR trotzdem ausdrücklich. Ach, weil neulich hat sich jemand beschwert, dass ich, weil ich gesagt habe, dass meine Stadt so schmutzig ist. Aber nein, ist sie ja nicht immer. Ja. Wo sind wir jetzt? Amerika und Mexiko.
Ja, Amerika, Mexiko. Ich war, glaube ich, 4,5 Monate dort unterwegs. Und
Zu zweit.
Ich glaube, wir haben 34.000 Kilometer geschafft in dieser Zeit, was ja ordentlich ist. Ein bisschen inspiriert, was damals war. Jack Kerouac gelesen, On the Road, unterwegs und all die anderen Sachen, Engel Kiff und andere Länder. Diese Bücher, die man damals gelesen hat. Aber es war 1976 natürlich auch ein Stück Selbstentdeckung, als 20-Jähriger dahin zu fahren und endlich raus aus dem Haus und Unabhängigkeit zu erfahren.
Irgendwas Schlimmes passiert? Einmal überfallen worden? Zweimal überfallen worden?
Ja, in Mexiko natürlich laufend. Also, aber das war nicht so schlimm. Ich glaube, diese ganze Erfahrung, da so ein wahnsinnig schönes Land zu sehen. Amerika ist in seiner Vielfältigkeit einfach irre schön. Auch Montana, obwohl so groß wie die Bundesrepublik, aber leben nur 900.000 Leute. Und das ist etwas, was ich irgendwie mit großer Begeisterung aufgenommen habe, dass Amerika eigentlich wahnsinnig schön ist.
Gibt es noch irgendwas aus der Zeit? Ich meine, wenn man, habt ihr euch ein Auto bestimmt gekauft und habt es dann wieder verkauft? Oder wie habt ihr
ja, wir haben lange gesucht. Wir hatten einen pinkfarbenen, metallic pinkfarbenen VW Käfer. Wir konnten das Dach so schön zurückbiegen. Und
zurückbiegen?
Ja.
Es war also das war gar kein Cabrio.
Es war ein Cabrio, was ein bisschen klemmig war. Und aber das ist typisch, ne? Was machen wir Deutschen? Hatten von einem schönen amerikanischen Straßenkreuzer geträumt, ja, und haben für 550 Dollar
ja
einen VW Käfer
und vor allen Dingen zwei
gekauft.
Also ich meine, wenn ich durch weiß ich nicht Montana spaziere als 17
durch Montana, als 17 da brauchst ein Pferd. Das hat schon Frank Zappa gesagt. Nimm, wenn du nach Montana fährst, brauchst ein Pferd.
Also ich bin so ein Highschool Girl mit Shorts und langen dicken Haaren und da kommen mir so zwei German Jungs entgegen, die natürlich denken wow, und dann sitzen aber zwei Männer in einem Pink Metallic VW, dann denke ich doch, die
hat aber gut gepasst. Als wir dann unten im Village waren, am Anfang in New York, hat uns jemand mitgenommen und sagt, da läuft ein irrer Film. Da müsst ihr mit hinkommen und da passiert was. Das war die Rocky Horror Picture Show. Aha. Und die noch keiner kannte so in Deutschland, in Europa. Und das waren die ersten Aufführungen der Art. Und ja, da passte doch der pinkfarbene Beetle vor dem Theater genau dazu.
Klar, vor allen Dingen, wenn man ganz nüchtern ist. So, ich komme jetzt auf diese, ihr habt ja nichts mit Drogen gehabt bestimmt in der Zeit, Mexiko-Pilze, irgendwas. Also das würdest du ja jetzt auch gar nicht sagen.
Was? Psilocybin-Pilze.
Ach, guck mal, den Namen kennst du aber.
Ja, fiel mir noch ein.
Könntest du dir vorstellen, was passiert, wenn man sowas nimmt?
Rein theoretisch? Musik verändert sich, die ganze Wahrnehmung verändert sich, aber wir haben das natürlich nicht gemacht.
Klar.
Das sei an dieser Stelle nochmal gesagt.
Das muss ja wahnsinnig sein, wenn man sowas nimmt. Du kommst nach Hause und musst dann lassen. Das war nämlich jetzt diese Sache, auf die ich angespielt habe. Bei der ersten Gewissensprüfung bist du nämlich noch durchgerasselt. Vielleicht lag es auch daran, dass du im Schützenverein warst. Ich weiß es nicht. Haben sie sich das gefragt?
Nee, ach, es war irgendwie so ein blöder Vorsitzender. Ich kann mich nochmal, also wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, das war ein Idiot.
Bestimmt.
Das war alte Kaderschule und der wollte einfach nicht, dass er so ein Langhaariger jetzt Zivildienst macht. Und der zweite war sehr musikinteressiert, das war ein halbes Jahr später. Und da haben wir auch gar nicht über die ganze Anerkennung und all diesen Blödsinn geredet. Was machst du, wenn dann irgendwie da deine Mutter angegriffen wird? Und da liegt zufälligerweise eine Waffe. Es ging ja um die Notwehrfrage. Das war immer die Gewissensfrage. Die kam jedes Mal. Und dadurch war ich dann befreit vom Wehrdienst und konnte mich für einen Zivildienst anmelden, was aussuchen, ja.
Ist es denn tatsächlich so, dass wenn man im Schützenverein ist, dass es einem dann schwerer gemacht wird, weil man ja den Umgang mit der Waffe beherrscht oder zumindest?
Man muss ja nicht Mitglied im Schützenverein sein und gleichzeitig auf den König schießen oder so ein Blödsinn.
Wenn du argumentierst und sagst, Waffen habe ich noch nie gemocht und Waffen sind gefährlich. Und dann sagen sie, ja, aber schauen Sie mal dieses Foto, Herr Beckmann, Sie waren ja mit 17 Schützenkönig der Twistringer Schießspatzen oder so. Dann ist das natürlich nicht glaubwürdig.
Erstmal hätte es das Foto nicht gegeben, weil ich, wie gesagt, die Kutte nie angezogen habe da und auch nie geschossen habe in der Zeit. Man ist in Twistring automatisch Mitglied. Das ist im Schützenverein, das ist eher so eine Solidaritätsbekundung für das Gemeinwohl im Dorf.
Ich verstehe. Langsam verstehe ich, langsam kriege ich diesen Spirit von Twistring.
Ja, das ist. Come on, let's twist again.
Du hast den Buena Vista Social Club mitgebracht.
Wird das so ausgesprochen?
Ich weiß es nicht. Ich habe es zweimal so gehört. Eigentlich nicht. Ich mache mir einen
Spaß
daraus.
Klingt aber sehr spanisch. Sehr gut.
Buena Vista Social Club, gerne. Mhm. Chan Chan.
Ja, das ist ein ungewöhnlicher Song. Man muss nochmal Ray Cooder da sehr danken und natürlich auch Wim Wenders, dass diese Musik dann doch nach Europa gekommen ist durch den Film. Aber Ray Cooder hat mit den Musikern natürlich zusammengearbeitet, die da schon eigentlich uralt waren und sie entdeckt. Und wenn man selber mal durch Kuba reist, merkt man, wie viel von dieser guten Musik da ist. Und dieser Song ist einfach wie ein Kinderlied, ganz schlicht. Es gibt eigentlich nur eine Strophe und die wird gefühlt tausendmal wiederholt und das Stück ist trotzdem nicht langweilig.
Radio 1. Hörbar Rust.
An diesem schönen, warmen, sonnigen Tag ist Reinhold Beckmann zu Gast und ich möchte Ihnen einen Song ans Herz legen, den ich ganz schön finde. Rosa Rot heißt er, von Phasen.
Halt mich fest, als wenn ihr irgendwas zu halten wäre.
Schluck.
Großartiges Stück, ja.
Ja, Phasen, und ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. So wird er genannt und auch sein Musikprojekt, sein Gruppenname. Er heißt richtig Farzad Zorofshi, hat iranische Wurzeln, wurde in Hamburg geboren, ist da auch aufgewachsen.
Auch sonst, ne? Hamburger
Jung, natürlich, ne? Hamburger, na klar. Jung. Ja, du ja nun nicht. Jetzt musst du auch nicht so lokal.
Nee, aber Norddeutsch zu. Ich bin jetzt über 20 Jahre in Hamburg.
Ja. Ja, ja, so, da hat er Abi gemacht und Physik studiert, so, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Und er ist bekannt geworden, weil eigentlich kennen ihn noch nicht so viele Menschen, Phasen, geschrieben Phasen, durch seine Auftritte in der Hamburger Innenstadt. Und jetzt könntest du punkten, wenn du zum Beispiel sagst, wenn ich manchmal über die Mönckebergstraße gehuscht bin, um meiner Frau schnell irgendein teures Geschenk
habe
zu machen.
Habe ich Phasen schon gesehen, so. Aber er hat nicht in der Mönckebergstraße, glaube ich, gespielt.
Sondern?
Aber es gibt ja andere Ecken noch, wo man besser spielen kann als in der Mönckebergstraße.
Wie heißt das parallel? Ja, wie heißt denn die kleine, diese Fußgängerzone da?
Ach, du kannst natürlich vorne eine Bleiche spielen, eine große Bleichen spielen. Ist die Frage, wo hören die Leute besser zu? In der Mönke ist das, glaube ich, nicht so. Aber in einer Nebenstraße, da hörst du schon ab und an wirklich gute Musiker. Er hat das, glaube ich, im Selbstvertrieb erstmal gemacht mit der Platte. Hat, glaube ich, da über 20.000 schon vertickt gehabt. Mhm. Und in dieser Einfachheit, in dieser Reduktion. Und natürlich das Cello hinten raus.
Und ich glaube, jedes Lied, in dem das Wort Astronaut vorkommt, da bin ich hin und weg. Es gibt auch Mellow.
So einfach ist das bei dir? So schnell
absolut,
geht das bei
total.
Dir?
Total, das ist mein Trigger.
Astronaut und so.
Das ist mein Trigger. Ja, also Mellow Mark, Astronaut. Wenn Sie noch einmal Zeit haben, hören Sie sich den Song an. Das ist auch wie ein unfassbar gutes, wie ein Gedicht, unglaublich gut intoniert. Ich finde, bei deutschen Songs ist es ja wirklich schwer. Es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Stimmung an, in der man gerade ist. Wobei, ich widerspreche mir sofort. Ich würde gerne das schneiden, wenn es ginge. Denn es ist nicht mehr schwer. Früher war das schwer.
Es hat sich total verändert. Komm, ich weiß, dass du kein großer Udo-Fan bist, aber du musst natürlich da an der Stelle Udo nochmal sagen, hey, das war der Erste, der sich damals getraut hat und wurde auch zunächst belächelt, das in Deutsch so zu formulieren, weil es natürlich auch ein paar Anti-Reime gab oder auch ein paar banale Enden, die er einfach mit Absicht wohl so dahin getextet hat. Und da hat er ganze Tore geöffnet, ja.
Wir haben ja kurz vorher über Udo Lindenberg gesprochen, deswegen weißt du, ich kann mich mit dieser Stimme nicht so anfreunden. Ich weiß
aber.
Ja, aber Jan Delay zum Beispiel mag ich auch. Und, ja, ja. Und auch wenn
verstehst
seine Stimme,
du die Texte bei Jan?
Du lachst ja schon, bevor du die Antwort kennst. Ich schreibe die Texte für Jan.
Achso, endlich ist es raus.
Da mag ich auch nicht jeden Song, aber ich finde die unglaublich klug, das, was ich da so verstehe. Und Udo Lindenberg ist tatsächlich für viele Musiker eine Referenz und ich kann anerkennen, was er für die deutsche Musik getan hat. Absolut unbestritten.
Ja, und verdientermaßen ist er auch jetzt wieder unterwegs mit einer großen Anerkennung, die er bekommt. Also für das Alterswerk und für die neuen Sachen. Die letzte Studioplatte war großartig und es gab nur noch viele Jahre, da ging bei Udo nicht so viel und da war auch diese Anerkennung einfach nicht mehr gegeben. Und die hatte sich verdammt nochmal verdient.
Weißt du was, wenn wir jetzt schon so über Musik sprechen, so empathisch und so leidenschaftlich, sprechen wir doch einfach, dann steigen wir jetzt ein in deine Musik.
Ja.
Denn heute Abend spielst
Zweiter
du
Abend,
ja?
Bar jeder Vernunft, ja.
In der Bar jeder Vernunft, ganz genau. Gestern Abend war auch schon ein Konzert. Wie war's?
Wir hatten natürlich ein bisschen Schiss. Wir machen das jetzt seit 2 Jahren, haben so in kleinen Theatern gespielt, in Kulturhäusern, haben in einem Putenstall gespielt, in einem Sägewerk, in einer Scheune und jetzt gestern das erste Mal dann in der Hauptstadt und es war schon ein bisschen anders und alle haben gesagt, ja Mensch, die Berliner, das wird nicht so sein, die werden das mal ganz kritisch gucken, wenn da so ein Fernsehfritzer auf der Bühne steht und jetzt auch Musik macht, das kann ich auch verstehen. Aber wir haben 4 Zugaben gespielt und es gab...
Wurden Sie denn gefordert?
Ja, sie wurden leidenschaftlich gefordert. Es gab nachher sogar echt stehende Ovationen. Wir waren schwer gerührt, schwer geschüttelt waren wir, ja.
Beckmann und Band, das sind 5 Musiker.
Wir sind zu 5, also ja, 5. Ja.
Das ist also Beckmann und Band, das sind 5 Musiker, können wir so stehen lassen. Weil ihr heißt ja so, ne? Beckmann
und
Band.
Genau.
Stellen Sie uns doch kurz vor, namentlich.
Ja, Helge Zumdick, der ist an allem schuld. Das ist auch der Schlagzeuger bei Ina Müller. Der kam damals in der allerersten Sendung von Ina zu mir und sagte, Reinhold, du bist ja eigentlich Musiker. Ich hatte damals mit Ina so ein Bossa Nova gespielt in ihrer Sendung.
Du warst in der ersten Sendung, das können wir ja jetzt kurz erklären, du warst ja in der ersten Sendung von Inas Nacht dabei. Vielleicht auch, weil du es produzierst? Keine
Ahnung. Kam ja später.
Ach so.
Ina haben wir nach der dritten oder vierten Sendung übernommen. Da kam sie zu mir und hat gefragt, ob wir
kannst das nicht, du das nicht machen,
kannst
Reinhold?
Kannst du das nicht machen? Du magst doch Musik und so. So, aber ich war der allererste Gast dort und ja, dann kam Helge nach der Sendung zu mir und hat gesagt, er stellt jetzt mal eine Band zusammen, ich soll mich hinsetzen, mal Texte schreiben und Musik schreiben und so ist das Projekt entstanden. Wir haben uns dann mal testweise 4 Tage zurückgezogen.
Wohin?
In irgendein Bauernhaus, da waren wir irgendwie auf dem Land und haben 4 Tage musiziert, um rauszukriegen, ob das tatsächlich miteinander funktioniert. Andreas Dopp ist der Gitarrist, eine echte Sau auf der Gitarre aus Hamburg-Bergedorf. Thomas Biller ist Bassist, Kontrabass, kommt gebürtig aus Esens in Ostfriesland, ist deshalb auch so tiefer gelegt, so tiefenentspannt. Den bringt nichts aus der Ruhe und Musiker Nummer 4 ist dann Jan-Peter Klöpfel. Jan-Peter spielt fast jedes Instrument, aber in erster Linie Flügelhorn, Trompete und natürlich auch die Tasten, also Flügel und E-Piano.
Da brauchen wir jetzt aber auch noch so ein charakteristisches Wort, so eine Bezeichnung.
Zu Jan-Peter, ja, auf alle Fälle ist er so ein Mastermind, weil er macht wunderbare Bläserarrangements, jetzt nicht nur bei uns, sondern auch für Filme und auch für andere Orchestergeschichten und ist ein solches Talent. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe.
So, und jetzt musst du dich noch vorstellen mit ein bisschen Selbstdistanz. Na komm. Das,
ja, ich stehe dann da auch und erzähle ein bisschen was.
Nicht Understatement, das nimmt dir hier keiner ab.
26 Stücke spielen wir, glaube ich, am Abend. Also ich erzähle dann doch nicht so viel und spiele auch ein bisschen Gitarre dazu.
26
und,
Stücke?
Ja, 26 Stücke, ja.
Das ist aber ein
ganzes Jahr. Jetzt bist du baff, ja, Programm, ja.
Wow, das ist ja so wie früher.
Das ist ehrlich wie früher. Ich weiß noch, Traffic spielte früher oder Stevie Wonder, die spielten früher 4,5 Stunden.
Toll. Ja, also wir hören jetzt, wir müssen uns erstmal einen Vorgeschmack anhören und ich glaube, Hypochonder ist das Lied, für das du dich entschieden hast.
Ich glaube, das Beste kommt noch.
Ach so, ja, natürlich,
das Beste
ja
kommt noch.
Sorry, das habe ich mich, da habe ich mich jetzt vertan.
Nix.
Das Beste kommt noch, Reinhold Beckmann und Band.
Morgen hab ich Geburtstag, ist schon wieder mal rund.
Das klingt doch anständig.
Ja, finde ich auch.
Ja, jung. Das hast du doch gar nicht so schlecht gemacht. Beckmann und Band. Heute Abend ein Konzert in der Bar Jeder Vernunft. Es gibt noch wenige Restkarten an der Abendkasse.
Dieser schöne Satz. Ich habe mich immer Poesie für sich. Es gibt noch Restkarten.
Es gibt noch wenige. Es gibt noch wenige Restkarten, genau. Aber wobei, es ist wahrscheinlich ein Neoplasmus. Wenige Restkarten, ne? Doof.
Aber mach es ruhig. Und es gibt Mittwoch, glaube ich, auch noch ein paar Karten.
So, und
das ist natürlich hart. Da spielt Dortmund gegen Real Madrid.
Apropos,
und wir
spielt.
Ja.
Wer führt?
Hertha führt 1-0 gegen Sandhausen. Wurde mal Zeit, kurz vor Schluss das Tor geschossen.
Spiel muss jetzt sofort beendet werden.
Wenn
sofort
sie gewinnen, sind sie aufgestiegen. Hey.
So, ich meine gegen Sandhausen, Sandhofen, Sanderhoe.
Auf alle Fälle Tabellenletzter, vollkommen richtig.
So, genau, am Mittwoch gibt es nochmal ein Konzert in der Bar Jeder Vernunft und wir verlosen 2x2 Karten. Du guckst mich so an, stimmt doch.
Nee, das finde ich schwer in Ordnung.
Wie?
Dass ihr das macht.
Ja,
wolltest
klar.
Du jetzt nicht eine Preisfrage ausdenken?
Doch, so? Ich habe mir schon eine gedacht, aber ich habe überlegt, vielleicht hast du so ganz, du bist ja Moderator, du musst gerade in so spontanen Situationen, müsst ihr ja echt gut sein. Wüsstest du jetzt spontan eine gute Frage, die der Hörer beantworten kann?
Genau. Könnte welches oder eine anders gefragt, wer war der Lieblingsgast in dieser Sendung von Bettina Rust?
Oh.
Schollatur. Tod im Reisfeld.
Du hast ja auch recherchiert, wie ich merke. Ich dachte, du würdest jetzt Blixer Bargeld sagen. Dann hast du nicht gründlich recherchiert.
Ach so.
Nee, also hast du eine spontane Frage, die jetzt nicht so ganz doof ist, also nichts, was wir jetzt schon erwähnt haben, sondern so, was man wissen könnte, wenn man wollte.
Willst du eine Fußballfrage haben? Möchtest du eine Musikfrage haben? Eine politische Frage?
Nee, eine, die mit deinem Leben zu tun hat. Ich hätte eine notfalls, aber ich würde gerne mal wissen, was du spontan...
Das Metier, das beherrschst du besser. Preisfragen bin ich ganz schwach.
Ach so.
Ja.
Gleich schlecht zurückgespielt. So im Preisfragen, das kannst du doch, ne? So, ist Boris Becker berühmt durch A, Eishockey oder B, Tennis? Nein, also gut, dann mache ich es jetzt ganz einfach. Sie können das googeln, wenn Sie möchten. Jetzt darf ich die Antwort aber nicht verraten, das mache ich nämlich manchmal
Sag
in so einem Fall.
Mal.
Du hast für dein soziales Engagement, zu dem wir gleich noch kommen, von Ole van Beuys das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Wann war das? Schicken Sie die richtige Lösung, die Sie irgendwie recherchiert haben, bitte an hörbar@radio1.de. Und an dieser Stelle auch gleich, Sie können uns ganz normale E-Mails auch schicken an hörbar@radio1.de. Und wenn Sie ein Smartphone haben, rate ich Ihnen dringend, sich diese Radio 1 App kostenlos herunterzuladen. Denn Sie können wirklich überall, wenn Sie ein Netz haben, können Sie Ihr kleines Smartphone hinstellen und haben überall, egal ob Sie gerade in Schwerin übernachten oder auf den Galapagos-Inseln sind, Sie können Radio 1 via Livestream hören. Also wirklich 1:1. Das ist doch toll. Bist du jemand, der so modern vorgeht in seinem Leben? Hast du ein Smartphone?
Ich habe ein Smartphone, habe auch ein paar Apps drauf.
Zum Beispiel, du musst sie ja nicht nennen, also so Spiele-Apps oder so kleine...
Spiele-Apps weniger, also es sind ein paar Musikgeschichten da drauf und...
Musikerkennungsprogramme?
Erkennungsprogramme natürlich, genau, hatte ich dann sofort, mir ein Song gefällt, sofort ranhalten,
super,
hören, was
oder
ist
super, das? Super.
Das ist eine solche tolle Geschichte.
Oh Gott, oh Gott. Ja. Und ansonsten noch so Live-Ticker, sowas in der Art, so Sport?
Ach, das habe ich jetzt ein bisschen rausgenommen nach dem Motto, dass du alle paar Sekunden irgendwie was Neues erfährst über die Welt. Der Chef guckt
ist
mich
das, ist
so
das Spiel,
an.
Ist das Spiel zu
Spiel
Ende?
Spiel aus, Hertha?
Nein,
nicht
noch
aus?
Nicht, noch nicht.
Immer noch 1-0?
Okay, immer noch. Gut,
ja,
okay.
Wird schon. Nee, es hält sich in Grenzen, also ich mach mich da jetzt nicht verrückt.
Und bist du jemand, der ansonsten mit Fernbedienungen arbeitet, der irgendwie, naja, ich meine, man kann ja heutzutage alles elektronisch, du wohnst bestimmt in so einem super Hightech-Haus, Öko, und man...
Alles nachhaltig
dein, dein
und
Auto,
so, ja, selbstverständlich.
Dein Auto wird schon automatisch erfasst, ob du mit dem Größeren rausgefahren bist oder nicht, mit so einem Anzeiger, wie dann das Garagentor aufgeht, ganz hoch oder nur halb hoch und das Licht wird angemacht, wenn du kommst.
Erzähl ein bisschen mehr, fabulier ein bisschen
wie
mehr.
Lebst du denn? Wie lebt ihr denn überhaupt als Familie?
Wir sind ja Hanseaten da in Hamburg, ne, und die Kinder sind jetzt fast raus aus dem Haus, der Sohn ist schon mal weg, war jetzt gerade für ein soziales halbes Jahr in Argentinien. Und das heißt, es verändert sich was in der Familie. Tochter ist noch da, die ist 15, wird jetzt in den nächsten Tagen 16. Und das ist nicht so einfach, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, wenn die Kinder weggehen. Aber die Hunde sind noch da. Und
das klingt schon wieder wie so ein Song von dir. Wenn die Kinder aus dem Haus gehen, wenn die Kinder aus dem Haus gehen.
Meinst du, es könnte was werden?
Das hast du so zweimal nacheinander gesagt.
Refrainartig, ja?
Vincent ist ja selbst, also dein Sohn, 1983 kam er zur Welt, ist ja selbst auch Musiker. Mit dass man es ungefähr einordnen kann.
Dann wäre er jetzt 29, also dann wäre es
kann man
hart.
Nicht 83? Ist er
ich
93?
93 liegst du richtig, ja.
Gut, ich habe von einem zweiten Sohn gelesen, der auch Vincent heißt und 1983 zur Welt kam. Dann möchtest du über den vielleicht nicht reden.
Ja.
Auch Musiker?
Ja, es war auf dem Musikgymnasium und das er ist ein wirklich guter Schlagzeuger. Wir müssen mal gucken, wo es hingeht. Wir haben uns ein paar Sachen angeguckt. Er träumt davon, glaube ich, Musikproduktion zu machen. Aber ich wusste mit 19 noch nicht, wo das hinging. Und ich finde, das wird heute von den Kindern so erwartet, so verlangt. Also die Verkürzung der Abiturzeit ist ohnehin ein Problem in Hamburg und nicht nur dort, auch in anderen Bundesländern. Ich finde das unmöglich, dass die Schüler da so durchgejagt werden und überhaupt keine Zeit mehr für die Selbstfindung da ist, Dinge auszuprobieren, mal Sachen zu versuchen. Es ist von morgens kurz vor 8 bis nachmittags um 5 ein durchgehendes Pauken und danach kommen sie nach Hause, müssen noch irgendwie Schularbeiten machen. Das ist so ein Missverhältnis, wo auch die Lehrer noch lange nicht irgendwie den richtigen Weg gefunden haben. Und man kann dann auch nicht erwarten von Schülern, dass sie, wenn sie mit 18 rausgehen, gleich wissen, was sie wollen. Weil Vater Nein. Jura studiert hat, muss jetzt Sohn auch Jura studieren. Das halte ich für völlig daneben.
Nein, aber ich
das wird
mich
mit 22 und 23 in die Hose gehen. Das kannst du fest erwarten.
Ja, und auch sowas kann man ja erleben, dass das eigene Leben dann so einen Schlenker macht und so einen Bruch und dass man sich eben dagegen vielleicht auflehnen muss, auch erstmal Jura zu studieren und dann eben doch nicht.
Ja,
und
aber dann es
doch
gibt Biografien, wo das dann Jugendliche auch durchziehen und sagen, ich kann mir das nicht erlauben, irgendwie jetzt dieses Studium in die Ecke zu schmeißen und ein neues zu machen.
Ich verstehe ja auch, was du sagst. Und es gibt ja auch viele Leute, die sich darüber beschweren und das ist ja auch richtig. Aber wenn ich es jetzt mal vergleiche, sagen wir mal mit meinem Jahrgang 67, so meine Schulzeit, das war auch nicht unanstrengend. Also wir haben eine Art von Praktikum gemacht, ich glaube in der 9. Klasse, vielleicht sogar noch früher. Da hatte keiner irgendwie eine Ahnung, wohin es gehen sollte. Ein Berufspraktikum in der 9. Klasse. Dann wirst du irgendwo für 2 Wochen geparkt
ja,
und musst
ja egal,
Kaffee
Bettina.
Trinken.
Aber ist doch egal, du bekommst eine Lebenserfahrung dazu, ob du nun das wirklich machst oder nicht. Oder ob du es wirklich geschätzt hast. Aber du bekommst ein Stück Lebenserfahrung
ja, natürlich.
Dazu, egal welcher Job es
ich
ist.
Ich sage ja nur schon, auch damals war es jetzt gar nicht so anders. Ich weiß nicht, ob deine Schulzeit so sehr viel freier war als die deiner Kinder jetzt. Wir hatten auch Unterricht manchmal bis 3:30. Wir hatten auch Samstagsschule. War das bei dir so liberal und so easy?
Ich war pünktlich um 2:30 zu Hause.
Ja, weil du die letzten 2 Stunden geschwänzt hast.
Nein, das gab es nicht. Um 10:50 war Schluss. 10:50 war Schluss. Das heißt, du hattest immer Gelegenheit am Nachmittag entweder Fußball zu spielen, Musik zu machen oder andere Dinge zu tun, dich mit Freunden zu treffen. Das fällt heute weg. Das ist nicht mehr da für die Kinder. Ich halte die Verkürzung für eine fatale Entscheidung von 13 auf 12. Fatale Entscheidung.
Boah, hier kann man sich ja echt ganz schön aufregen mit dir. Nils Korbruch hast du mitgebracht. Ja. Armer Junge weint, armes Mädchen auch. Leider ein Künstler, der nicht mehr unter uns weilt, auch ein Hamburger.
Ein Hamburger, großartige Platte, Caruso und auch, was er danach gemacht hat, ganz traurige Geschichte, dass der Kerl nicht mehr da ist, weil er ein richtiger Poet ist und ich mag die Musik sehr.
Radio 1. Hörbar Brust.
Reinhold Beckmann ist heute zu Gast, die letzte halbe Stunde. Und jetzt kommen die Specials Gangsters. Die Specials Gangsters. Mein Gast ist Reinhold Beckmann. Du hast dich entschieden, stehen zu bleiben in der letzten halben Stunde. Du stehst da, als wenn du jetzt rausgehen möchtest, ehrlich gesagt.
Ich stehe den Cowboy gerade vor dir.
Ja, mit den Händen in den Hüften.
Ich denke, jetzt ist noch, was haben wir, eine halbe Stunde noch? Ja. Jetzt muss es ja jetzt mal richtig losgehen. Bettina, jetzt hau mal ein paar
raus. Ja, dann fang mal an.
Ja, wir können über Ska reden, was wir gerade gehört haben. Wir haben uns eben schon ein bisschen drüber gestritten nach dem Motto, ich kann Ska ein Stück, zwei Stücke, drei Stücke, aber eine ganze Platte nur mit Ska.
Ich weiß genau, warum du das machst. Das ist eine billige Retourkutsche, weil ich das bei Joni Mitchell gesagt habe.
Ja, wir schließen damit den Kreis. Damit haben wir begonnen. Wie kann ein Mann Joni Mitchell hören, war dein erster Vorwurf?
So habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist ungewöhnlich, dass ein Mann Joni Mitchell mitbringt. So. Und die Specials zum Beispiel haben sehr intelligente Ska-Musik gemacht. Und man kann sich diese ersten beiden Alben, davon bin ich überzeugt, sehr wohl, sehr gut anhören, durchhören. Aber wer macht das denn heute schon noch?
Wer tut das noch? Wer liest noch ein Buch von vorne bis hinten und wer hört eine Platte irgendwie alle 12 Stücke?
Hörst du Hörbücher?
Ich fange damit an, komischerweise. Es hat sich was verändert. Ich habe dem ja erst nicht getraut. Also das Lesen selber finde ich nach wie vor ein ganz wichtiger Moment. Also drin rumblättern, was festhalten, was unterstreichen womöglich noch. Und am Ende zu spüren, ich habe dieses Buch wirklich durchgelesen, durchgearbeitet. Es sieht so richtig verpackt, verschmiert aus. Und das hat natürlich so ein Hörbuch nicht. Dieses haptische Gefühl, ich habe das Buch gelesen, kann mir das Hörbuch ja nicht geben.
Und bist du so ein E-Book-Reader? Reader?
Nee, auch nicht. Also verändert sich ja ohnehin was. Ich meine, wer kriegt heute noch einen handgeschriebenen Brief? So diese wärmende Gewissheit, da hat jemand an mich gedacht.
Wie interessant, dass sich da so viele Leute drüber beschweren und es selbst offenbar auch nicht tun.
Sie tun es ja nicht. Ich tue es ja auch immer weniger. Also wenn du heute zum Briefkasten gehst und kriegst tatsächlich einen handgeschriebenen Brief, dann macht dich das ja glücklich. Das berührt dich ja.
Ja.
Und wenn ich jetzt zum Briefkasten gehe, was ist da drin? Ein Pizza-Aktionswochenangebot.
Immerhin.
Ja, oder letztes war Treppenlift Werbung drin. Da dachte ich, meinen die mich?
Das verändert sich. Ne?
Ja, sag ich, jetzt ist soweit.
Also, wenn all die Leute, die diese handgeschriebenen Briefe, gerne auch in grüner Tinte im Übrigen, das macht was her, vermissen, dann fangt an selbst.
Bei dir ist grüne Tinte. Ja, also, grünes Hemd heute, grüne Tinte. Grün ist deine Farbe.
Du übernimmst hier langsam. Da habe ich überhaupt nichts gegen.
Ja.
Aber dann übernimm
ich
jetzt.
Das ist niedersächsisch geprägt. Hannover hat auch ein grünes Trikot, es ist klar. Sag mal, Hertha ist aufgestiegen, lass uns das doch mal jetzt sagen. Es ist doch irgendwie 1-0 gewonnen, 1-0 geblieben.
Mhm.
Ja, ich habe eben kurz gesehen, die hatten schon die Aufstiegst-T-Shirts an und großer Tag für den
Wahnsinn
Sport.
Gegen.
Ja, du gehst ja gern zu Hertha.
Gegen Sandenhausen.
Tabellenletzter.
Lass uns doch mal überlegen, woher kommt denn eigentlich deine vermeintliche Sportkompetenz. Wo in deinem Leben ging es lang? Du hast nach dem, wir müssen jetzt nochmal wieder ernst bleiben. Setz dich doch bitte, das macht mich ganz wahnsinnig.
Macht dich das nervös?
Ja, das macht mich nervös, weil du so, du stehst hier so als...
Ich bin müde, wenn ich da wieder sitze auf dem Stuhl.
Gut,
lass mich einfach stehen.
Ja, aber dann,
okay,
dann hibbel nicht so rum. Das macht mich ganz wahnsinnig.
Ich hibbel doch gar nicht rum.
So, wir wollen jetzt mal hier chronologisch. Was ist denn los? Hast du jetzt so viel Koffein getrunken oder was?
Der Kaffee ist schon stark, Boy, der ist schon gut, ja.
Kenne ich jetzt anderthalb Stunden und wenn das jetzt noch eine halbe Stunde so weitergeht, dann kriegen wir gar nichts mehr hin. Ich muss wahrscheinlich strenger sein. Vielleicht bist du so ein...
ich sag jetzt nichts mehr.
So ein Testgast. Nach dem Zivildienst hast du angefangen, in einer Produktionsfirma in Köln zu arbeiten. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt. Und bist dann auf diesem Wege auch irgendwie vor der Kamera gelandet. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ach, das...
Du kannst es ja kurz erzählen.
Ja, nee, das war auch ein seltsamer Zufall. Es gab damals WDR-Redakteure, die wahnsinnig gerne in dieser Produktionsfirma geschnitten haben. Und einer von denen war Klaus Werner, ein Sportredakteur, der immer seine Filme bei uns bei Tag Traum gern bearbeiten wollte. Und der hat irgendwie mitgekriegt, dass ich ganz gern Fußballkommentatoren damals nachgeäfft habe. Ich konnte ein paar alte Stimmen ganz gut imitieren. Helmut Poppen, damals Radio Bremen und auch welche vom WDR. Und da hat er gesagt, jetzt ist mal soweit, pass auf, du bist am Wochenende eingesetzt beim Spiel Honnef gegen, glaube ich, Schwarz-Weiß Essen. Das heißt, ich wurde nie gecastet. Ich wurde gleich auf den Sender geschickt und fand das auch sehr seltsam. Und dann habe ich dieses Spiel aus der Amateur-Oberliga kommentiert, 3,5 Minuten, und war danach eigentlich völlig K.O. und fertig. Und ich dachte, das Ergebnis ist ganz schlimm, wurde 2 Tage später zu Heribert Fassbender zitiert und der hat es dann begutachtet mit 2 anderen noch und bekam dann einen 2. und 3. Einsatz. Und so ist das durch Zufall entstanden. Das wäre heute, glaube ich, in der Praxis nicht mehr so leicht und fahrlässig möglich.
Wie man auch heute in der Praxis wahrscheinlich nicht mehr eine Lehre als Radio-, Fernseh- und Videotechniker machen könnte.
Es war damals anders. Ich wollte nicht gleich den akademischen Weg gehen. Ich wollte nicht gleich studieren und habe gedacht, ich muss erstmal ein bisschen was von der Technik des Fernsehmachens verstehen, was damals auch ein Zufallstreffer war. Das hatte ich nur nicht so auf der Liste, denn es war die Umstellung von Celluloid auf Elektronik. Und ich hatte dadurch eine Kenntnis über Schneideräume, Schneideplätze und Videokameras und alle stellten damals um in den Sendern und in den Filmproduktionen. Mhm. Und ich hatte durch diese Ausbildung durch Zufall so einen kleinen Treffer gelandet. Und habe das Germanistikstudium deshalb auch später dann nicht mehr beendet, sondern glaube ich irgendwie nach 10 Semestern, habe ich ja 12 Semestern aufgehört, ja.
12 Semester.
Ich weiß es nicht.
Nee, mehr, klar, die Gemeinschaft kann es ja zahlen. Immerhin warst du BAföG hier, oder? Oder was?
Nee, ich hab kein BAföG gekriegt. Ich habe kein BAföG gekriegt.
Mhm. Du bist der zweitbeste Lehrling Kölns gewesen, glaube ich.
Wie du das sogar
Nordrhein-Westfalen.
Ich habe einen Buchpreis gekriegt vom Bürgermeister.
Gab es da richtig eine Urkunde?
Ja, gab eine Urkunde und irgendwie so einen Preis noch dazu. Aber ich bin zu dieser Feier nicht hingegangen, weil ich dann mit einem alten Kumpel schon in Urlaub gefahren war. Ich habe mir das wurde mir zugeschickt. Es gab eine offizielle Feier und bin da nicht hingegangen. Eigentlich peinlich, ich weiß.
Ja, das ist wirklich peinlich. Was hast du denn mitgebracht, apropos? Hier, nee, das ist schön. Bon Iver oder auch Bon Iver, wie sagst du zu ihm?
Mal sage ich Bon Iver, mal Bon Iver. Das ist so ein, meine Tochter und ich haben den beide so ein bisschen entdeckt, schon von einer gewissen Zeit. Da experimentiert einer angeblich in seiner Blockhütte irgendwo in Kanada. Ich finde, das ist nochmal musikalisch mal ein ganz anderer Weg. Nicht nur wegen der Kopfstimme, sondern der Art, wie er die Instrumente halt mischt und wirklich was Tolles Neues.
Wart ihr auf dem Konzert in Hamburg letztes Jahr?
Ja.
Und war schön?
War großartig.
Kriegst du solche Karten eigentlich auch zugeschickt?
Nee, die kaufe ich mir.
Dürftest du die annehmen?
Nee, ich bin ja da ich nicht in welchen Zwängen. Ich bin ein freier Mitarbeiter, aber ich würde es nicht machen. Ich finde das einfach nicht richtig. In dem Fall auch bei Bon Iver Karten gekauft, hingegangen.
Reinhold Beckmann ist heute für die Musikauswahl verantwortlich, so möchte ich es in diesem Fall formulieren. Nicht für alle Songs, aber für diesen hier schon. Also Bon Iver hat wirklich tolle Lieder gemacht.
Es war destruktiv jetzt und ich habe den falschen ausgesucht, dieses Stück Perth. Und ja, du hättest gern so eine melancholische Ballade von ihm gehabt und nicht diese Drumkiste da. Man denkt da, die Soldaten marschieren auf. Ja.
Es geht darum, was du für Musik hörst und wenn du findest, dass Perth ein Song ist.
Sehr toleranter Ansatz, ja.
Und jetzt, liebe Radio 1 Zuhörer, sie hören aus mir die Ruhe, sie hören aus meinem Gast so ein leichtes Vibrieren, so ein übertourig Laufen. Das liegt daran, und das hat er eben jetzt gerade selbst zugegeben, na klar, gleich ist Soundcheck.
Ich muss zum Soundcheck gleich.
Ja. Weil heute schon um 19 Uhr das Konzert
19 Uhr.
Beginnt.
Sonntag ist 19 Bar, Uhr, in Bar jeder Vernunft, eine Stunde eher, ja.
Na ganz klar, deswegen bist du hier wie so ein, weil am Anfang hast du hier gesessen mit Kopfhörern ganz entspannt, inzwischen ist der Hocker weg.
Ist ganz klar.
Gut, aber es gibt ja nur ein paar Sachen, die wir jetzt, guck mal, eine knappe Viertelstunde noch.
Ja,
das kriegst du schon, ne?
Das schaffen wir. Noch,
so, ich möchte nämlich auf eine Sache auf jeden Fall zu sprechen kommen, bei diesen ganzen beruflichen Stationen, die du hast und die wir jetzt nicht alle en Detail nennen werden, aber du hast mit, pardon, Helge Schneider für den WDR oder im WDR eine Sendung gemacht, Offshow, und erstmal diese Kombination, ihr zwei zusammen, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht.
Ich auch nicht.
War er solider oder warst du wilder oder wart ihr so, wie ihr jetzt auch seid?
Ach, uns kannte keiner. Das war so ein Versuch eines Kulturredakteurs, der was ganz anderes machen wollte, Knut Fischer. der sehr innovativ damals gearbeitet hat im WDR und der hat gedacht, die beiden passen gut zusammen. Es war ein großes Vergnügen damals 1988, 89 und 90. Er hat uns den ganzen Samstagabend gegeben, hat gesagt, ihr fangt um 8 Uhr an und ihr könnt so lange machen, wie ihr wollt. Es war ein krudes, schräges Kulturprogramm, ein wahnsinniger Mix. Wir haben auch zusammen musiziert, Helge und ich, dann gab es wieder ernste Gespräche. Oder wir haben zum Beispiel Fußballer eingeladen, die mussten eine Ausstellung interpretieren und deuten, nämlich Fußball in der Kunst. Und dann kamen die gerade vom Fußballplatz zurück und mussten aber ganz ernsthaft dann diese Bilder interpretieren, was denen auf eigentümliche Art und Weise gelungen ist. Ich weiß noch, Frank Mill hat sich dann da so verdient gemacht, indem er wie ein Kunstprofessor diese Bilder interpretierte. Politiker waren zu Gast. Wie gesagt, es war ein völliger wilder Mix und eine große Erfahrung fürs Fernsehmachen.
Helge Schneider präsentiert sich ja gerne auch als jemand, der im Grunde nicht lenkbar ist. Also er ist, er war auch schon
war
in der Sendung
und das war nicht.
Super.
Das war aber auch
ja,
seine
wie ist
Rolle.
Das?
Ach, es war, ja, war irgendwie, wir waren beide damals irgendwie völlig ungeordnet noch. Das heißt auch, ich konnte mir da in der ganzen Struktur dieser Sendung eigentlich alles erlauben. Und manchmal waren wir um 30:30 fertig, manchmal auch erst um 00:30. Also wir haben über 4 Stunden teilweise gesendet. Es hat dann leider nicht mehr so viele Ausgaben gegeben. Ich glaube, wir haben es 6-mal gemacht, 6 oder 7-mal, bin ich mir ganz sicher.
Es gibt eine andere Sache, auf die du auf jeden Fall die wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen wollen. Tag der Legenden habe ich vorhin schon genannt. Der findet einmal im Jahr am Hamburger Millerntor statt, im September, glaube ich.
Immer so der 8. 9. September rum. Das hängt davon ab, wann da die Bundesliga ruht. Das ist das Wochenende, wo keine Bundesliga stattfindet. Und dann holen wir die alten, manchmal noch etwas fußlahmen oder schon etwas fußlahmen Stars der Fußball-Bundesliga zusammen. Ob nun von Beckenbauer runter bis zu denen, die gerade jetzt aufgehört haben und noch wirklich gut auf dem Platz sind. Das Stadion ist immer ausverkauft und das, was wir dort einnehmen, wir machen da so ein lustiges Spektakel raus mit einem, wie gesagt, richtigen Fußballspiel. Diese Einnahmen kommen dann an Nestwerk, das ist keine Stiftung, sondern eine Jugendorganisation, die ich vor 14 Jahren gegründet habe, mit einigen Freunden, wo wir uns in Hamburg um Jugendliche kümmern, in den Stadtteilen, wo Jugendliche halt nicht so gefördert sind. Mein Interesse war immer so, gerade in dieser Phase, Kinder zwischen 12 und 18 ein bisschen Hilfe zu geben. Ich habe im Zivildienst Jugendarbeit gemacht, früher in der katholischen Kirche und ein bisschen was davon ist noch zurückgeblieben. Also ich weiß so ein bisschen, wo drauf es ankommt in der Jugendarbeit.
Auf Geduld wahrscheinlich? Auf Disziplin?
Ja, auf Geduld und ein bisschen Brücken bauen, weil das ist natürlich die Zeit, wo man sich nicht nur unverstanden fühlt, sondern man weiß auch gar nicht, wie man mit sich selber klarkommen soll. Das ist mit 14, 15, 16 so. Und wir machen ganz einfache Projekte. Wir versuchen also auch an Jugendlichen Lehrplätze zu vermitteln, die sie aufgrund ihrer Schulbildung eigentlich nicht bekämen. Das ist inzwischen ja so weggetrennt. Das heißt also, wenn du in Wilhelmsburg aufgewachsen bist und dort nur die Hauptschule gemacht hast, dann ist eine Lehrstelle danach nicht möglich. Mhm. Wir arbeiten mit Hamburger Unternehmen zusammen, haben jetzt 52 Lehrlinge Auszubildende vermittelt und alle sind auch durchgekommen. Zumindest die ersten 5 jetzt, die sind schon raus, haben schon Gesellenberuf und Gesellenjob und ja, wir machen verschiedene Sportprojekte, verschiedene Musikprojekte. Wir haben 2 Busse, die durch Hamburg fahren. Das sind die beiden Jamliner. Es geht da nicht um Musikvirtuosität, sondern wir machen mit denen Texte schreiben, kleine Harmonien, werden betreut von unseren Musikpädagogen und auch in Kooperation mit Schulen. Und das ist ein wunderbares Projekt, genauso wie am Wochenende die Turnhallen aufzuschließen. Freitagabend ab 9 Uhr bis morgens um 1 oder auch am Samstag, Sonntag.
Nun kann ich mir vorstellen, dass es auf der einen Seite sind viele darauf erpicht, den Typen aus dem Fernsehen mal da zu sehen. Ne?
Spielt überhaupt keine Rolle.
Gar nicht.
Hat keine Bedeutung, weil für die Jugendlichen erstmal den Fernsehfritzen Beckmann mit seiner Talkshow, das sehen die ohnehin nicht, was die politischen Themen
angeht. Ja, aber die wissen, dass du im Fernsehen bist.
Vom Fußball ein bisschen, aber spielt keine Rolle. Ich muss auch nicht jeden Freitag bei diesen Projekten zugegen sein. Ich muss die Strukturen klarkriegen, dass also wir tatsächlich mit Schulen Kooperationsverträge schließen, dass wir die Turnhallen geöffnet kriegen, dass wir mit Hamburger Unternehmen Ausbildungsplätze auf den Weg bringen. Das ist die Aufgabe. Aber das spielt keine Rolle, dass da ein Fernsehkerl kommt.
Und es gibt so ein Frühstücks, nicht Projekt, sondern eine eurer Schulen oder mit denen ihr zusammenarbeitet?
Ja, das haben wir gemacht, weil wir waren bei einer Schule in Barmbek, wo wir festgestellt haben, die kommen teilweise ohne Frühstück von zu Hause. Und dann haben wir das angeboten vor der Schule. Das ist ganz gut gelaufen, dass wir schon um 7:15 da waren mit unseren Pädagogen und einfach da was angeboten haben. das wirft natürlich auch ein gewisses Licht auf, ja, wie viel Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit in manchen Familien da ist. Und wir kennen jetzt von den Jugendlichen viele über viele, viele Jahre. Wir machen diese Arbeit jetzt seit 13, 14 Jahren in Hamburg. Einige von den Jugendlichen, die bei uns angefangen haben, die sind inzwischen auch schon sogenannte Teamer, helfen als, als kleine Pädagogen und begleiten die nächsten Jahrgänge. Was ganz gut ist, weil sie das Projekt verstehen, sind meinetwegen am Freitagabend dann auch in der Turnhalle zugegen und gucken, dass alles okay läuft.
Das Problem sind ja auch oft nicht die Jugendlichen selbst, sondern die Eltern, an die man unter Umständen gar nicht rankommt, ne? Die man irgendwie knacken muss. Also wenn dein Kind, wenn du in einem Kind eine Leidenschaft wächst und es dazu bekehrst oder in ihm einen Wunsch keimen lässt, heißt es ja nicht unbedingt, dass er dem auch nachgehen kann oder auch gerade bei Töchtern.
Ja, das ist das eine, und du erfährst halt, dass auch manche Familienstrukturen einfach so nicht gegeben sind. Da kann ich auch verstehen, dass jeder Jugendliche irgendwo nach einem Ausweg sucht und irgendwo woanders abhängt und nur nicht zu Hause sein will.
Also das ist Nestwerk e.V., kann man sich im Internet mal ansehen, wenn Sie möchten unterstützen, oder in Berlin, es beschränkt sich auf Hamburg, ne?
Ja, wir haben das diskutiert bei uns, es gab Angebote aus anderen Städten, aus dem Ruhrgebiet, das zu übernehmen. Und aber wir haben gesagt, das ist unsere Kompetenz ist da Hamburg, und da gibt es noch so viel zu tun. Wir sind noch längst nicht in den Stadtteilen gegenwärtig, wo es uns eigentlich braucht. Und wir haben jetzt ein neues Sommerprojekt seit einer gewissen Zeit, das ist Straßenfußball für Toleranz, das kommt aus Südamerika, das haben wir uns ein bisschen abgeguckt dort. Da gehen wir im Sommer 40 Mal auf Tournee mit in verschiedenen Stadtteilen, und das Prinzip ist, dass da auch immer Frauen mitspielen, also Mädchen mitspielen, und das Ergebnis wird nur anerkannt, wenn auch das Mädchen ein Tor geschossen hat. Früher sind wir dafür ausgelacht worden, heute ist das wie selbstverständlich, weil die Mädels inzwischen so gut Fußball spielen.
Aber spielen die Jungs da nicht schlechter, damit es endlich losgeht?
Überhaupt nicht. Die sind inzwischen so anerkannt, du merkst, dass da, und das hat natürlich auch mit der Qualität des deutschen Frauenfußballs zu tun, dass die Mädels inzwischen richtig gut Fußball spielen können.
Dann müsste es ja diese Regelung gar nicht geben.
Nee, es ist eigentlich, habe ich auch gesagt, es ist eigentlich eine Krücke, die wir gar nicht mehr brauchen.
Es ist so ähnlich wie mit der Quote, ne? Man irgendwie und dann doch, aber nicht, aber irgendwie dann doch, so wahrscheinlich.
Aber es ist beim Teambuilding ganz gut, wenn die dann gegeneinander spielen und 5 gegen 5. Mhm. Das sind so Courts, die wir aufbauen in der Fußgängerzone, von der Kirche, von der Schule oder sowas. Und das ist ganz gut, wenn die dann beim Wählen einfach wissen, da müssen jetzt 1-2 Mädels mitspielen. Das schafft auch, glaube ich, so eine andere Kompetenz unter Jugendlichen.
Unsere Zeit rennt, wir haben nicht mehr viel, aber ich will dich jetzt mal fragen, am Donnerstag, welches Thema hast du in deiner Sendung mit dem neuen Studio, das aussieht wie so ein bisschen so Frühschoppen-esk?
Findest du?
Ja.
Ja, es ist ein bisschen heller, es ist ein bisschen größer. Wir haben das jetzt schon eine ganze Zeit lang. Aber ich wollte ein bisschen raus aus dieser Nähe nach 12, 13, fast 14 Jahren. Und dass das Debattieren ein bisschen leichter ist, dass es ein bisschen luftiger ist. Denn dieser kleine Tisch und die wahnsinnige Nähe, großer Vorteil im persönlichen Gespräch, Nachteil, wenn es tatsächlich um gesellschaftliche, politische Themen geht, wenn auch mal richtig debattiert wird. Das macht der große Tisch jetzt ein bisschen, das ist mehr möglich jetzt.
So ein Bumerang so ein bisschen.
Thema steht noch nicht fest, müssen jetzt natürlich über Hoeneß debattieren. Es gibt ein Thema, über das wir nachgedacht haben. Hier ist ein leichteres Thema, wir haben jetzt Nordkorea gemacht als aktuelles Thema. Wir hatten jetzt den Boston-Anschlag am letzten Donnerstag, sodass wir gedacht haben, jetzt machen wir mal so Geschwisterbeziehungen, also ein weicheres Thema. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt morgen in der Diskussion nochmal umschwenken, und es könnte durchaus Uli Hoeneß und alles, was damit verbunden ist, auch sein.
Gleich bist du frei, gleich bist du befreit, du kannst laufen. Jetzt musst du noch deinen Paul Simon ankündigen und sagen, warum du dich für Diamonds on the Soles of Her Shoes
wegen Joseph Shabalala, oder wie der Kölner sagen würde, Shabalalas Jupp. Denn ich habe über diese südafrikanische Gesangstruppe mal einen Film gemacht früher, und das war ein so wunderbares Erlebnis, eine ganz tolle Begegnung, und mag diese Art des Singens einfach sehr. Das ist ein ganz besonderer Chorgesang mit natürlich so Schnalz- und Klicklauten, wie es sie in der Zulu-Sprache vorkommen. Und das war damals einfach eine große Geschichte, dass Paul Simon diesen Männerchor entdeckt hat und auch einige Türen geöffnet hat, dass danach Joseph Shabalala and the Ladysmith Black Mambazo auch in Deutschland aufgetreten sind.
So, und wir, oder ich weise jetzt noch einmal darauf hin, heute Abend, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch Karten gibt, um 19 Uhr beginnt in der Bar Jeder Vernunft das Konzert von Beckmann und Band. Und wir verlosen 2x2 Karten für den kommenden Mittwoch. Bitte beantworten Sie uns die folgende Frage. Richtig? Ole van Beust verlieh Reinhold Beckmann das Bundesverdienstkreuz, den Bundesverdienstorden für sein soziales Engagement. Wann genau ist das geschehen? Schicken Sie uns die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Go, Forrest, lauf, jetzt schnell raus. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank.
Bettina, herzlichen Dank.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie was aus diesem warmen, fast schon Sommertag. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.